Hallo zusammen, wieder einmal zum Podcast Allzu Menschliches mit Mario und Marc, heute wieder in Dialogbesetzung. Heute zum zweiten Teil unseres Themas 9/11, der Anschlag des World Trade Center. Ja, in der letzten Folge haben wir uns grundsätzlich über Al-Qaida und islamistischen Terrorismus unterhalten. Heute soll es um die Antwort darauf gehen, die die USA ja dann gegeben hat, den sogenannten War on Terror von George W. Bush. Ja, dazu begrüße ich mal wieder Marc. Hallo Marc.
Guten Tag.
Ja, nach diesem schrecklichen Terroranschlag musste die USA in irgendeiner Form reagieren. Wie hat George Bush, der damalige Präsident, das denn getan?
Interessanterweise haben wir einige interne Protokolle vorliegen von den Kabinettssitzungen vom 11. September, wo Bush und Rumsfeld und Cheney und auch diverse andere sich direkt nach den Anschlägen getroffen haben und die ersten Optionen diskutiert haben. Es ist eigentlich sofort als Kernstrategie am selben Tag hat sich noch herauskristallisiert ist, dass man Feindstaaten ins Visier nehmen wollte, die mit Al-Qaida angeblich verbündet sind. Und da sind direkt schon diverse Namen genannt worden von Staaten, die auf einer Liste für mögliche militärische Interventionen stehen. Das waren Afghanistan, Al-Qaida bekannterweise seine Basen hatten, der Sudan, wo Bin Laden bis von 91 bis 96 Unterkunft hatte und dort Al-Qaida aufgebaut hatte, und noch drei andere Länder, nämlich Irak, Iran und Libyen. Drei Länder, die keine Verbindung zu Al-Qaida hatten, die allerdings traditionell mit den USA verfeindet sind. Von Donald Rumsfeld, dem damaligen Verteidigungsminister, der übrigens im Juni jetzt diesen Jahres verstorben ist, Rumsfeld hat die Diskussion sehr schnell auf den Irak gelenkt und hat sofort Instruktionen ausgegeben, dass man alles an belastenden Informationen über den Irak finden soll, was man finden kann, ob es im Zusammenhang mit Al-Qaida stand oder nicht. Es ist erstaunlich, dass man an dieser Richtung dann tatsächlich jahrelang festgehalten hat, bei dem, was man am ersten Tag geredet hat.
Also das, was wir jetzt, nicht nur wir, auch die Vereinigten Staaten selbst, den Krieg gegen den Terror nennen, in welchem Zeitraum hat der sich denn abgespielt oder über welchen Zeitraum reden wir denn?
Naja, also offiziell ausgerufen worden ist er von der Bush-Regierung, also von George Bush persönlich, direkt nach den Anschlägen. Also man kann sagen, 2001 fängt er in der Form an und er ist eigentlich bis heute unbegrenzt weitergegangen. Der Kongress hat am 14. September eine Resolution verabschiedet, die AUMF-Resolution.
Dieses Jahres, oder?
2001. 14, ach so. Also drei Tage nach den Anschlägen gab es diese AUMF-Resolution, die den Präsidenten ermächtigt hat, allein über militärische Angriffe zu bestimmen, über Ziel, Ort und Zeit. Sehr unspezifisch definiert alles. Also hat dem Präsidenten eine hohe Unabhängigkeit vom Kongress gegeben, wenn es darum ging, mutmaßliche Ziele in einem sehr weit definierten Antiterrorkampf anzugreifen. Bis heute sind damit über 40 Militäraktionen gerechtfertigt worden in über 20 Ländern. Also man könnte sagen, der Krieg gegen den Terror geht eigentlich immer noch. Nur als dann 2008 Barack Obama die Regierung übernommen hat und es diesen Wechsel von Republikanern zu Demokraten gab, da hat die Obama-Regierung verkündet, dass man den Begriff War on Terror ab jetzt nicht mehr benutzt. Und man hat die Strategie angepasst und die Rhetorik, aber in der Substanz geht diese sehr breit definierte Kampffront besteht eigentlich bis heute über vier verschiedene Präsidenten hinweg jetzt.
Okay, wir haben ja in der ersten Folge schon gelernt, also Al-Qaida ist ja nicht eine Kampftruppe eines bestimmten Landes, ja, sondern hat zwar ihren Ursprung in Afghanistan, aber man kann jetzt nicht sagen, das ist Teil der afghanischen Armee oder so, dass man sagen könnte, okay, deswegen hat uns Afghanistan angegriffen und wir machen jetzt einen Vergeltungsschlag gegen Afghanistan. Ja, das heißt, das war jetzt schon ein Problem für die Vereinigten Staaten, festzustellen, wer ist denn jetzt eigentlich der Feind, gegen den wir vorgehen müssen, wenn wir gegen Al-Qaida vorgehen müssen. Und da hast du gesagt, das haben jetzt so ein Sammelsurium an Ländern sich zusammengestellt. Afghanistan,
ja.
Und den Sudan. Da könnte man noch sagen, dass das hat eine gewisse, oder da gibt es Belege, dass da auch Verbindungen zu Al-Qaida da sind. Dann haben sie sich aber noch drei andere Länder ausgesucht, die USA einfach so nicht mögen und gesagt, die greifen wir bei der Chance einfach mit an. Ja? Iran, Irak und Libyen.
Naja, der Iran und Libyen sind ja nicht angegriffen worden, aber das stand eben auf der Liste möglicher Ziele. Die Afghanistan-Invasion, also dass man in Afghanistan intervenieren würde, stand sehr schnell fest eigentlich und ist auch an sich nirgends als problematisch betrachtet worden. Also auch die internationale Gemeinschaft hat eine Intervention in Afghanistan als gerechtfertigt anerkannt. Alle Verbündeten der USA, weil dort eben diese Camps gewesen sind. Und dass es gerechtfertigt ist, auch das Taliban-Regime dafür zur Verantwortung zu ziehen, dass es so einer Terrororganisation Unterschlupf gewährt, auch das ist als völkerrechtlich legitim erachtet worden. Sehr viel problematischer waren die weiteren Ziele, insbesondere der Irak natürlich. Mit dem Irak lagen die USA weiterhin im Konflikt, also seit dem Golfkrieg von 91. Und die Bush-Regierung hat sich dann ja sehr früh auch, also eigentlich ungefähr im Dezember 2001 waren die Operationen in Afghanistan weitgehend vorbei. Und ab da hat man eigentlich schon angefangen, sich schrittweise als neues Ziel sich auf den Irak zu fixieren. Das hat man getan, obwohl die Beweislage für irgendwelche Verbindungen des Irak zu Terrororganisationen, die waren im Prinzip nicht existent. Jedenfalls seriöse Hinweise waren nicht existent. Und die Frage, warum man das gemacht hat überhaupt, also warum greift man, also schon Regierungsmitarbeiter wie Richard Clark zum Beispiel, haben schon relativ früh in dem Prozess gesagt, also meinte er, ich konnte nicht glauben, dass sie uns mit irgendwas anderem befassen als mit Al-Qaida. Dass wir jetzt so schnell anfangen, uns auf Ziele zu konzentrieren, die mit den Anschlägen höchstwahrscheinlich gar nichts zu tun haben. Und das ist auch eine Frage, die hat ja damals schon die Öffentlichkeit gespalten auch. Es gab ja, anders als im Afghanistan-Krieg, gab es ja um den Irak-Krieg eine riesige internationale Kontroverse.
Da war ja Deutschland dann auch nicht mit dabei, ne? Also wenn ich mich erinnere, in Afghanistan, der Afghanistan-Einsatz wurde doch sogar von Joschka Fischer am Ende unterstützt, von den Grünen und gut geheißen.
Ja.
Aber der Irak-Krieg wurde dann offiziell von der Schröder-Regierung abgelehnt, ne? Und da wurde gesagt, da wird Deutschland nicht teilnehmen.
Deutschland, Frankreich und Russland waren die damals wichtigsten Staaten, die gegen eine Irak-Invasion waren. An der Seite von den USA waren Großbritannien, Spanien und diverse andere Verbündete der USA. Also es gab ja diese Coalition of the Willing genannt. Aber durch diese Opposition, gerade von Russland und Frankreich, die ja im UN-Sicherheitsrat gesessen haben, war eigentlich von vornherein auch klar, anders als im Golfkrieg von 91, der ja von der UN legitimiert war, jetzt würde es keine UN-Legitimation geben. Aber die Bush-Regierung, und das ist auch ein wichtiger Aspekt dieses Konzeptes vom War on Terror, also die Position der Administration war, dass die nationale Sicherheit der USA stehen über dem internationalen Recht. Und die Rechtsposition war, dass die USA auch keine Zustimmung der UNO brauchen, um so einen Waffengang im Irak zu rechtfertigen. Umso wichtiger war natürlich der Propagandakrieg, die Rechtfertigung, die man vorbringen konnte. Und man hat sich dann auch nach allen Kräften bemüht, Verbindungen zwischen Al-Qaida und dem Irak herzustellen. Kurioserweise kam eine dieser Informationen von einem Al-Qaida-Mitglied, das gefangen genommen wurde und gefoltert wurde. Also Waterboarding, wie man das damals genannt hatte. Das war eine Verhörmethode, die vom Pentagon eigentlich direkt vom Weißen Haus abgesegnet wurde. Da wird der Verhörte wird auf einen Stuhl geschnallt. Man spannt ihm ein Tuch über dem Kopf und gießt Wasser drüber, bis sich bei ihm der Eindruck erweckt, dass er erstickt. Und unter dem Eindruck dieser Methode hat dann dieses Al-Qaida-Mitglied von Verbindungen zwischen Saddam Hussein und Osama bin Laden geredet. Und das hat man unter anderem dann als Rechtfertigung benutzt, dass der Irak irgendetwas mit 9/11 zu tun haben könnte. Mit solchen Spekulationen hat man ja bei der Kriegsrechtfertigung sehr exzessiv gearbeitet.
Aber den Iran und Libyen hat George Bush dann wieder links liegen gelassen, wieder vergessen, hat sich dann auf den Irak konzentriert.
Genau, Libyen war sowieso in der US-amerikanischen Nahostpolitik immer eher so ein Randstaat. hatte nicht die Bedeutung. Also wichtig war für die USA vor allem die Golfregion mit Saudi-Arabien, Irak, Iran, weil dort natürlich die wichtigsten Seehandelsrouten sind, über die ein großer Teil des Erdöls für den Weltmarkt drüber geschippert wird. Libyen ist sehr weit abseits, hat für die USA also nicht so die Priorität.
Aber Iran hätte er sich ja noch vornehmen können.
Beim Iran ist tatsächlich der Punkt, dass der Iran verteidigungsfähiger war. Vermutlich hat man auch deswegen Saddam Hussein als Ziel ausgewählt, weil er schon sehr stark geschwächt war. Vom ersten Golfkrieg noch, weil die Wirtschaft lag durch die Sanktionen in Trümmern. Man kannte die irakische Armee auch. Also man hatte Kampferfahrungen in diesem Gebiet. Und für einen schnellen Sieg war das ein perfektes Ziel. Also am Iran, der viel größer ist und eine viel größere Bevölkerung hat, hätte man sich wahrscheinlich die Zähne ausgebissen. Was Rumsfeld aber speziell wollte, war ein schneller Sieg, der schnell über die Bühne geht, sodass man sich möglichst schnell dem nächsten Ziel. Und so, also die Invasion im Irak war ja so gesehen erfolgreich. Es war eine Blitzinvasion, die sehr schnell beendet wurde. Die Probleme haben erst hinterher angefangen.
Um das nochmal zusammenzufassen, also der War on Terror hat sich dann auf Afghanistan und auf den Irak konzentriert. Kann man das so sagen?
Das Ziel war eigentlich, in Afghanistan sehr schnell eine Übergangsregierung zu installieren und dann sofort abzuziehen und zum nächsten Ziel zu gehen. In Irak. Da wollte man dasselbe machen. Man wollte einmarschieren, Saddam stürzen, schnell eine Übergangsregierung installieren und wieder rausgehen und dann eventuell das nächste Ziel angreifen. Nur da eben haben sich die USA an beiden Kriegsschauplätzen festgefahren. Gerade im Irak natürlich, nach dem schnellen Sieg, hat sich da mit atemberaubender Geschwindigkeit ja diese Widerstandsbewegung ist dort entstanden, aus der auch der IS hervorgegangen ist. Also ähnlich wie Al-Qaida aus dem Mujahedin-Widerstand in Afghanistan hervorgegangen ist, genauso ist der IS eigentlich aus dem irakischen Widerstand gegen die USA wiederum hervorgegangen. Also da gibt es eine interessante Parallele. Hm. Und ab dem Punkt ja ist diese Serie von Invasionen, die geplant wurden, ist im Irak eigentlich zum Stehen gekommen, weil man sich da festgebissen hat, wie es Bin Laden ja auch wollte. Also es war ja sein Ziel, den USA ein islamisches Vietnam zu bescheren. Und das ist ihm im Irak im Prinzip auch gelungen. Allerdings die Früchte wurden vom IS geerntet, vom islamischen Staat, der sich von Al-Qaida abgespalten hat. Das heißt, sein Plan ist an der Stelle aufgegangen, aber die Lorbeeren waren für andere in diesem Fall.
Das heißt, der War on Terror, das kann man wirklich sagen, war kein Ruhmesblatt und wirklich keine Erfolgsgeschichte. Weder in Afghanistan, was jetzt ja ganz aktuell im Jahr 2021 als das große Afghanistan-Desaster gesehen wird, wo eben die Taliban innerhalb von wenigen Tagen zurück an die Macht gekommen sind, nachdem die USA das Land verlassen haben. Und im Irak sieht es auch nicht besser aus. Ne?
Bei vielen Beobachtern, die jetzt eine 20-Jahres-Bilanz aufgemacht haben, der Tenor ist eigentlich, die Lage ist viel schlimmer als vor 20 Jahren. Es gibt heute mehr Dschihadisten in mehr Ländern. Die Problematik ist schlimmer geworden. Und das hängt sehr stark mit der gescheiterten Irak-Invasion zusammen. Denn die US-Invasion hat den Irak eigentlich erst für Dschihadisten geöffnet. Also wie gesagt, unter Saddam sind sie verfolgt worden. Dann sind die USA einmarschiert, ohne irgendeinen Plan für eine Nachkriegsgestaltung zu haben. Und dann haben sie eine ganze Reihe von fatalen Fehlern gemacht. Sie sind erstens mit viel zu wenig Soldaten einmarschiert, weil Rumsfeld hatte die Idee so eines schlanken Hightech-Krieges, dass man wenig Soldaten hat, aber ganz viele, aber dann vor allem mit Hightech-Militärgerät schnelle Blitzschläge veranstaltet. Dann hatte man aber nach dem Sieg das Problem, es gab nicht genug Besatzungssoldaten. Der nächste Fehler, den man gemacht hat, war, man hat die irakische Armee aufgelöst. Irakische Generäle, die haben sich den USA dann auch nach dem Sieg über Saddam als Hilfskräfte angeboten, um das Land mit den USA zu kontrollieren. Die USA haben Nein gesagt und haben stattdessen mit einem Federstrich die irakische Armee aufgelöst. Was die Arbeitslosigkeit nochmal in die Höhe hat schießen lassen. Und man hatte auf einmal eine riesige Masse an wütenden jungen Männern, denen ihr Sold, die ihre Familie nicht mehr ernähren konnten und die alle in Waffen ausgebildet waren. Großartiger Nährboden für Widerstand. Und dann hat man noch den öffentlichen Dienst zerstört, indem man auch per Federstrich angeordnet hat, dass alle Mitglieder von Saddam Husseins Baath-Partei müssen entlassen werden. Die meisten von denen waren aber nur pro forma in der Partei, weil es nicht anders ging. Aber man hat damit mal eben eine Massenentlassung von unverzichtbaren Fachkräften aus allen Bereichen der Verwaltung angeordnet. Und dadurch ist der irakische Staat sehr schnell zerfallen. Und als dann die ersten Widerstandsaktivitäten sich wiederum angedeutet haben, sind die Amerikaner extrem nervös geworden und haben mit einer völlig unverhältnismäßigen Brutalität auf die ersten Anschläge dort reagiert. Es gab natürlich halt Razzien, Massenverhaftungen. Es gab die Berichte auch über Folter in Abu Ghraib, was sehr systematisch und sehr weit verbreitet war. Und man hat dadurch die Widerstandsbewegung eigentlich noch mehr angeheizt. Und die schlimmsten Jahre waren eigentlich von 2004 bis 2006. Und in dieser Zeit sind vermehrt dann Dschihadisten in den Irak eingesickert. Aus Saudi-Arabien zum Beispiel wieder auch. Und viele von denen waren vorher auf gar keiner Liste verzeichnet. Also die saudischen Behörden haben immer beobachtet, wo es Dschihadisten sind. Und man hat festgestellt, diejenigen, die in den Irak einsickern, die waren vorher gar nicht dschihadistisch aktiv. Das heißt, die Invasion an sich, die so viel Empörung in der islamischen Welt halt hervorgerufen hat, war wieder ein riesiger Erfolg von Bin Laden. Das war genau das, was er wollte. Also ein Aufschrei auslösen, der dem Dschihad viele Kämpfer zuführt. Genau das ist im Irak passiert und so ist der IS entstanden.
Ja, also wahrlich keine Erfolgsgeschichte der War on Terror. Das kann man wahrscheinlich festhalten.
Ganz besonders für die irakische Bevölkerung nicht. Also das ist kaum bekannt. Bis 1 Million Tote gab es dort. Sehr viele getötet worden durch amerikanische Truppen, aber auch durch Bürgerkriegsarmeen, Kriminelle. Und sehr viele Tote vor allem auch durch Hunger, durch den Zusammenbruch der Nahrungsmittelversorgung. Also mindestens 500.000 Tote. Das ist eine gigantische humanitäre Katastrophe. Also in 20 Jahren von Saddams Gewaltherrschaft sind nicht so viele Menschen im Irak getötet worden. Was immer noch ja so interessant ist, ist einfach die Motivation. Warum sind die da einmarschiert eigentlich? Obwohl die Beweislage so schlecht war. Und
das Öl, das ist, wurde ja damals immer gesagt.
Das war nach allem, was wir heute wissen, kein bedeutender Faktor. Also natürlich, die USA sind seit dem Zweiten Weltkrieg in der Region, haben dort Militärbasen und so weiter. Und der breitere Kontext ist natürlich, dass diese Region für die Ölversorgung so enorm wichtig ist. Und die Feindschaft mit Saddam Hussein ging ja auch darauf zurück, dass Saddam Hussein als Bedrohung für die amerikanischen Verbündeten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Emirate betrachtet worden ist. Das heißt, Öl spielt bei diesem Konflikt schon eine große Rolle. Wenn man sich aber jetzt genau noch mal guckt, 2003, okay, warum zu dieser Zeit und warum dieses Land hat Öl keine so große Rolle gespielt? Wichtiger war eigentlich, dass die USA nach den Anschlägen ein Exempel statuieren wollten. Man wollte mit der Invasion eigentlich ein Signal an die Weltstaatengemeinschaft, aber auch vor allem an die Feinde der USA senden. Man wollte zeigen, wir können überall militärisch intervenieren und eingreifen, wann wir wollen. Wir müssen keine Rücksicht auf die UNO nehmen. Wir können überall auf der Welt zuschlagen und wir machen das verdammt schnell. Und die Idee von Cheney und Rumsfeld war, dass man so allen Feinden der USA vorführt, don't mess with us. Wenn wir glauben, dass ihr mit Leuten zu tun habt, die uns schaden, können wir sofort zuschlagen. Auch wenn wir keine festen Beweise haben, egal was die UNO sagt, wir kommen dann sofort, um euch zu holen. Das heißt, der Irak und Saddam Hussein war gar nicht so wichtig. Es ging um das Exempel, das man an alle Feinde der USA senden wollte.
Diese Story diese Idee hat aber nicht lange überlebt. Ne? Also ich denke jetzt an Donald Trump, der dann ja ein paar Jahre später, einige Jahre später, aber der dann kam und das ja völlig über den Haufen geworfen hat, ne, und gesagt hat, wir als USA wollen hier überall raus, wir spielen nicht mehr die Weltpolizei, was ja in einer gewissen Weise das fundamentale Gegenteil von der Strategie ist, die da von Bush und Rumsfeld verfolgt wurde, oder?
Ja, wobei ich das gar nicht so sehr mit Trump in Verbindung bringen würde. Also die Idee ist eigentlich schon mit dem in der Bush-Ära schon gestorben. Also als der Plan war ja, Saddam zu stürzen und dort schnell wieder rauszugehen. Und als man sich dort in diesen Besatzungskrieg verstrickt hat, der politisch so katastrophal war, hat man eigentlich schon einsehen müssen, dass man so nicht weitermachen kann. Das ist unmöglich. Gerade weil man so kurzfristig gedacht hat, hat man ja die Nachkriegsplanung vernachlässigt und ist in diese Katastrophe hineingeraten. Also diese ganze Irak-Katastrophe war wirklich letztlich zu einem großen Teil, so wie sie abgelaufen ist, auf mangelnde Nachkriegsplanung zurückführen. Und natürlich haben alle amerikanischen Präsidenten, die jetzt danach kommen, vor Augen, sowas passiert mir besser nicht. Vor allem, wenn ich zwei Amtszeiten haben will. Schon Barack Obama ist ja davor zurückgeschreckt, in Syrien direkt zu intervenieren. Nach der Irak-Katastrophe hat man tatsächlich sich auf Schadensbegrenzung sich zu beschränken versucht.
Okay, ich würde sagen, dann haben wir's. Dann machen wir da mal einen Cut. Und vielen Dank, Marc, für die weiteren Infos zum Thema Dschihad, Terror, Al-Qaida und wie hat die USA darauf reagiert. Und ja, wir können nur sagen, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
Ja, dasselbe von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.